Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast mit mir, Silvana Strieder, und heute wieder mit Michael Riersch zu unserer ersten Ausgabe des Fight Reports.
Hallo Silvana.
Hi Michael.
Hi Fans.
Immer am Ende des Monats werden wir über die wichtigsten Kämpfe der letzten Woche sprechen und einen davon auch ein bisschen genauer analysieren. Weil wir beide am liebsten Mixed Martial Arts Kämpfe anschauen und der beste österreichische Kämpfer Alexander Rakic in diesem Monat auch gekämpft hat, werden wir uns heute speziell die UFC 259 anschauen. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was die UFC ist die berühmteste Kampfsportliga der Welt und so etwas wie die Champions League im Fußball. Nur, dass es das Champions League-Finale nicht einmal im Jahr gibt, sondern mit verschiedenen Gewichtsklassen mehrmals im Jahr.
Schon ziemlich cool.
Michael, was ist so der erste Gedanke, wenn dir UFC 259 einfällt?
Ja, es war ein übertrieben gut besetztes Event. Also wenn Nummer 2 gegen Nummer 4 Light Heavyweight, der erste unterste Kampf auf der Main Card ist, dann weiß man schon, was gespielt wird. Es waren 3 Titelkämpfe, einer davon Champ vs. Champ und noch ein richtig guter Kampf zwischen Dober und Makhachev, für den wir heute nicht mal Zeit haben, ja. Der auch noch auf der Karte war. War einfach gefühlt die beste UFC seit langem.
Stattgefunden hat das Ganze am 7. März in Las Vegas, USA. Und wir starten heute einfach mal mit dem Hauptkampf, mit dem Main Event. Blachowicz gegen Adesanya. Jan Blachowicz, 38, kommt aus Polen und ist derzeit der Champion in der Light Heavyweight Division, also dem Halbschwergewicht in der UFC. Sein aktueller Rekord ist 28 Siege und 8 Niederlagen. Er hat gekämpft gegen Israel Adesanya, 31 Jahre alt, und sein Rekord ist 20-1. Das ist ein schöner Rekord.
Ja, war vorher noch schöner.
Das stimmt. Das stimmt, wollte ich gar nicht sagen. Wir haben schon gesagt, sag gar nicht so oft, das stimmt. Zu spät. Adesanya hätte die Möglichkeit gehabt, wenn er den Kampf gewonnen hätte, dass er der Double Champ geworden wäre. Ist dann leider nicht so gekommen. Wie hast du den Kampf gesehen?
Es war ein richtig spannendes Match. Es war so ein bisschen Speed gegen Power. Adesanya ein sehr, sehr dynamischer Kickboxer. Blachowicz war wirklich so eine Cinderella-Story, dem niemand so viel zugetraut hat, wie er dann im Endeffekt gemacht hat. Es war so wie er. War so ein bisschen die Geschichte auch, wenn es Grappling-lastiger wird, wird der Schwerere gewinnen. Wenn es Striking-lastiger bleibt, hätten wir gedacht, Adesanya gewinnt das. Hat sich wieder mal gezeigt, dass das eine zu einfache Betrachtungsweise ist. Es ist nie nur Speed gegen Power, es ist nie nur Grappling gegen Striking. Und ja, es war sehr spannend, gab es viele Prognosen.
Was hast du gedacht, wer gewinnt am Anfang?
Ich dachte schon, dass Blachowicz das macht.
Ich habe es gehofft, ehrlich gesagt. Wobei Adesanya schon wirklich stark ist. Also
es hätte genauso gut so laufen können, dass die Calfkicks ihn mehr beeinträchtigen und dass er dann einfach zerfetzt würde.
Ja. Wir haben gerade davor noch ein bisschen Israel Adesanya gegoogelt. Wir haben den ganzen vollen Namen jetzt da vor uns. Willst du den kurz vorlesen?
Ja, sorry an die nigerianischen Fans hier. Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Olufemi Obulabi Adesanya.
Er hat aber einen sehr coolen Kampfnamen.
Ja, The Last Style Bender.
Wieso heißt das so?
Boah, naja, es gibt dieses Anime The Last Airbender. Gab es auch einen Film. Der Film war ziemlich enttäuschend. Ja. Ich bin ein übler Nerd, aber ich bin kein Anime-Nerd, möchte ich nur hier sagen. Also ja. Das lasse ich mir nicht anhängen. Aber mir wurde gesagt, dass es der Film dann relativ enttäuschend war im Vergleich zum Anime. Da gibt es halt Leute, die können Elemente bändigen. Und der gute Israel Temitayo Odunayo Olufemi kann anscheinend Styles bänden.
Ja. Zumindest kann er sehr gut tanzen. Das haben wir schon gesehen.
Ja, das kann er.
Genau. Und er hat natürlich gegen Blachowicz gekämpft. Sein Name ist The Legendary Polish Power. Er ist gerade Vater geworden. Spannende Geschichte. Und was wir natürlich auch ansprechen wollten, ist sein Fight-Record. Weil am Anfang hat es gar nicht so ausgeschaut, als ob er wirklich mal Champion in der UFC werden würde.
Nein, also wenn du vor ein paar Jahren jemanden gefragt hättest, wäre nicht so weit oben auf der Liste gestanden.
Weißt du noch circa, wie viele Kämpfe er da gehabt hat?
Ja, er hat glaube ich, seinen ersten 6 Kämpfen hat er 4 verloren. Ist er 2-4 gewesen. War sicher auch knapp davor, dass er seinen Job bei der UFC verliert. Und ja, hat dann ich glaube 8-1 waren seine letzten 9 Kämpfe. Richtiges Comeback hingelegt. Also ja, ist so eine richtig, für mich sind es immer die spannendsten Geschichten, diese Rocky-Geschichten. So wie Bisping, wo sich jeder denkt, okay, der kämpft schon 10 Jahre, der bringt nicht mehr viel zusammen. Und dann kommt sowas. Ich würde sagen, die große Stärke von Blachowicz ist halt, dass er wirklich überall gut ist. Und was besonders ist bei ihm, er verbindet es auch sehr, sehr gekonnt. Also viele sind gut in verschiedenen Disziplinen, aber es sind dann sozusagen Übergänge zu erkennen. Und speziell bei den beiden Takedowns von Blachowicz in dem Kampf habe ich einfach gesehen, das war perfekt verbunden. Schläge, Takedowns, Schläge, Kicks, Ringen, also es passt, es fließt sehr gut ineinander. Das ist richtiges MMA. Es ist nicht Kickboxen, Strichpunkt, Ringen, Strichpunkt, Jiu-Jitsu, sondern geht es wirklich so eins ins andere über. Das würde ich sagen, ist seine große Stärke.
Also man hat richtig schön die Sportart MMA eigentlich gesehen.
Absolut, absolut. Adesanya hingegen ist wirklich so ein prototypischer Kickboxer. Im guten Sinne, also wirklich, der ist sehr dynamisch, der stellt Fallen. Der ist sehr, also auch sein Stil ist sehr keck, kann man sagen. Also der ist wirklich sehr, sehr frech. Schön
zum Anschauen auch.
Ja, provoziert, er bewegt sich unorthodox und kann natürlich auch grappeln. Speziell an der Wand hat er es richtig gut verteidigt. Also trotz Gewichtsunterschieds am Käfig hat er sich sehr gut verteidigt. Auf der Fläche hat den Blachowicz dann erwischt. Und da hat man dann doch sozusagen das Loch gesehen, das an der Wand sehr stark war, also am Käfig, aber auf der Fläche, am Boden, ist er nicht mehr weggekommen.
Und Israel Adesanya wird jetzt wahrscheinlich wieder zurückgehen. Eine Klasse tiefer.
Man muss sagen, er ist ja kein schweres Middleweight. Also ich glaube, er cuttet schon wirklich fast nicht auf 84. Das heißt, für ihn war der Sprung auf Light Heavyweight wirklich sehr groß. Ja, muss man ihm den Respekt geben. Das trauen sich absolut nicht viele. Der hat versucht, das hat nicht funktioniert. Aber ich denke, die Middleweights wären froh gewesen, wenn er oben geblieben wäre. Bin gespannt, wer aus dem Einser noch einen Zweier macht auf seinem Rekord.
Dann haben wir auf jeden Fall noch gehabt den Co-Main-Event, einen Damenkampf diesmal. Es war sehr interessant, weil Megan Anderson, 31, 11-5 Rekord, hat gekämpft gegen Amanda Nunes. Und Nunes, wissen wir eh, extrem starke Frau. 2 Gewichtsklassen, Champion und 32, 21-4 Kämpfe. Sie ist vor kurzem auch Mama geworden.
Nur ganz kurz, ja. Sie hat nicht das Kind selber bekommen. Ihre Freundin hat das Kind bekommen.
Ihre Freundin hat das Kind bekommen, ja. Ich glaube, das wäre sonst schon ziemlich schnell gewesen, dass sie dann halt ein Kind morgen ein Kampf, ja.
Das wäre hart.
Ich würde es ihr zutrauen.
Wenn es jemand macht, dann ist sie das. Ja,
das wird ihr zutrauen. Aber auf jeden Fall, ich habe mir immer gedacht, bis jetzt war es so, bei den meisten Kämpfen habe ich gesehen, dass wenn jemand ein Kind gekriegt hat, dass die dann den nächsten Kampf eigentlich meistens verloren haben. Das war bei den Kämpfen, die ich gesehen habe, eigentlich zu 99% der Fall. Deshalb habe ich wirklich Angst gehabt bei der UFC 259, weil sehr viele, gerade Mama oder Papa geworden sind, so Amanda Nunes, Jan Blachowicz, Alexander Rakic, die haben alle ein Kind gekriegt. Und ich habe so Angst gehabt, dass die alle verlieren werden. Aber die haben alle gewonnen. Das ist einfach irre. Das hat meine ganze These komplett zerstört.
Warum glaubst du, dass das Kinderkriegen dich als Kämpfer schlechter macht?
Ich glaube nicht, dass es dich schlechter macht, aber vielleicht bist du einfach so müde vom Babysitten in der Nacht. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch nicht ganz so fokussiert. Das ist jetzt nur eine Annahme. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich ist, aber ich habe das eben nur gesehen, beobachtet. Und deswegen ist das jetzt einfach irre zu sehen, dass das nicht so ist, wie ich mir das gedacht habe. Glaubst du, gibt es da wirklich einen Zusammenhang?
Das ist schwierig. Also ich glaube, der Alex hat damals gesagt, er ist sogar noch motivierter jetzt, wo er
den Sohn hat. Das sagen immer alle, ja.
Ja, es würde aber auch absolut Sinn machen, was du sagst, dass man eben schlechter schläft, dass man jetzt irgendwie eine andere Perspektive aufs Leben hat.
Vielleicht nicht mehr zu 100% sich nur aufs Kämpfen fokussieren kann.
Ja, es kann wahrscheinlich in beide Richtungen gehen, dass man entweder noch fokussierter, noch motivierter ist oder dass sich die Prioritäten verschieben. Ich denke, das wird bei jedem anders sein. Wobei bei UFC-Champions, die sind, glaube ich, schon sehr...
sehr fokussiert.
Ich glaube schon.
Ist das nix.
Ja.
Aber jetzt einmal zum Kampf. Nunes hat Megan Anderson ziemlich zerstört. Das wissen wir alle, wir haben es alle gesehen. Was gibt's da jetzt noch für Nunes?
Ja, also ich muss sagen, für mich war der Kampf schon fast nicht mehr so schön zum Anschauen. Weil nach dem ersten Schlag hat man schon gesehen, dass die Anderson eigentlich, die hat dort nichts zu suchen gehabt mit der Amanda. Was nicht ihre Schuld ist, die Amanda ist einfach zu gut.
Ja.
Und ist eine Frage, die ich mir oft stelle, ist es für eine Division gut, diese Kontinuität zu haben von einem Champion wie GSP oder Anderson Silva, wo du weißt, okay, der ist die nächsten 5 Jahre auch noch da? Oder ist es so wie bei John Jones, wo er so lange Champion war, dass es fast ein bisschen langweilig wird, weil man sich gar nicht vorstellen kann, dass der verliert? Ja, was meinst du? Was ist spannender?
Ich finde es extrem gut, wenn wirklich Kämpfer einfach mal für Monate oder vielleicht sogar 1-2 Jahre mal ganz oben ist. Einfach nur die Kontinuität, dass das wirklich, du siehst, das ist eine gute Liga, das passt. Weil für mich ist es so, es wirkt komisch, wenn jedes Wochenende in der Gewichtsklasse vielleicht oder sagen wir so alle paar Monate ein neuer Champion ist. Ich meine, es ist schon interessant, aber da denke ich mir dann so, passt die Leistung überhaupt? Ist das eine gute Liga?
Dass du denkst, die sind alle eigentlich eh ungefähr gleich gut. Ja. Heute gewinnt der, morgen gewinnt der.
Ja.
Ja. Das ist auch schwierig. Der Sport, manche Leute sagen, der Sport braucht doch diese Stars. Das ist natürlich blöd. Wenn du 3 Monate Champion bist, hast du nicht die Zeit, dir diese Star Power aufzubauen. Das ist was anderes. Wenn du 5 Jahre Champ bist, dann hast du einfach mehr Zeit.
Dann haben wir noch einen sehr kontroversen, aber sehr interessanten Kampf gehabt. Aljamain Sterling gegen Piotr Jan. Piotr Evgenievich, wie spricht man das aus? Ich kann es nicht aussprechen.
Piotr Evgenievich.
Oh Gott, eigentlich gar nicht so schwer. Lesen sollte man können. Er ist 28, sein Fight-Record ist 15-2, also 2 Niederlagen nur. Und er kommt aus Russland, er ist der aktuelle UFC Bantamweight Champion. Er hat gekämpft gegen Aljamain Sterling, 31, und sein Rekord ist 20-3. Ich habe gern Records, deswegen sage ich es immer dazu.
Records sind wichtig.
Die sind wichtig. Hast du eine Prediction gehabt davor?
Ich habe mir sehr schwer vorstellen können, wie irgendjemand den Jan momentan schlagen soll, weil er einfach, er ist ein Tier, ein 61er, aber er ist wirklich ein ziemlich brutaler, starker Typ, technisch überall versiert. Und ich meine, Sterling ist auch Weltlevel UFC, muss man nicht diskutieren. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass Jan eigentlich, auch in den, da wo Sterling stark ist im Grappling, dass der Jan dort eigentlich zumindest im Ringen genauso stark ist.
Oder mithalten hat können, auf jeden
Fall. Ja, und da habe ich nicht wirklich gesehen, wie er das machen will. Also es kann immer auf verschiedene Arten laufen auf dem Level, aber ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, wie das der Sterling gewinnen soll. Ja, mich auch getäuscht.
Das hat uns alle ein bisschen... geschockt, ehrlich gesagt, der ganze Kampf. Er war extrem spannend, extrem guter Kampf gewesen. Und dann hat es aber Situationen gegeben, die wir jetzt auf jeden Fall näher besprechen müssen. Es hat ein illegales Knie gegeben. Kannst du die Situation vielleicht kurz noch einmal für uns ein bisschen erzählen?
Das ist eine Frage, die man oft gestellt bekommt von Leuten, wenn die hören, dass man MMA kämpft. So, da gibt es gar keine Regeln. Es gibt den ganzen Haufen Regeln eigentlich. Und eine wichtige Regel im dem Regelwerk, das wir in Europa und in den USA verwenden, den Unified Rules, dass es keine Knie und keine Tritte zum Kopf eines Gegners am Boden gibt. Und das Schwierige dabei ist ein bisschen die Definition, wann ist jemand am Boden. Da gibt es die sogenannte 3-Punkt-Regel und die sagt, und die von das Gemeine ist jetzt, von der 3-Punkt-Regel gibt es sozusagen eine alte Auslegung und eine neue Auslegung. Die alte Auslegung ist, wann immer du mehr als 3 Punkte, also 3 Punkte heißt 2 Füße, eine Hand, 2 Füße, ein Knie. Das wären 3 Punkte zum Beispiel. Wenn immer 3 Punkte am Boden sind, wie zählst du als am Boden?
Da darf und kein Kick und kein Knie
Kick, kein Knie zum Kopf, genau. Und in der neuen Auslegung zählt die Hand am Boden aber nur als Punkt, wenn sie Gewicht trägt. Das war, weil Leute missbräuchlich ihre beiden Hände auf den Boden gegeben haben, damit sie nicht zum Kopf gekickt und gekniet werden können. Um das Ganze noch spannender zu machen, in dem Fall war es nicht relevant, in Nevada, wo gekämpft wurde, Nevada verwendet immer noch die alte Regel. Das heißt, es wäre in jedem Fall jemand, der auch die Hände am Boden hat, wäre in jedem Fall grounded, also am Boden. In dem Fall war es wurscht. Sterling hatte Fuß, Knie, Fuß am Boden. Der war in jedem Regelwerk, also immer wenn das Unified Ruleset verwendet wird, wäre der am Boden gewesen und hat ein monströses Knie zum Kopf bekommen.
Extremes Knie.
Ja, wie, also...
Kriege Kopfweh, wenn ich das sehe.
Ja, na, das war nicht schön. Und es war auch offensichtlichst illegal. Ob jetzt absichtlich oder nicht, das ist an dem Punkt auch irgendwie egal. Also ich denke nicht, dass es Absicht war.
Ja, weil es war sehr kontrovers. Er hat kurz gewartet, aber seine Trainer in der Ecke haben ja gesagt, Hau rein.
Das Gerücht habe ich auch gehört, ja. Es wird für mich nur irgendwie keinen Sinn machen, weil er hat den Kampf bis dahin eigentlich klar dominiert und gewonnen. Mhm. Ich meine, man will als Kämpfer nie faulen, denke ich. Aber wenn, macht irgendwie eher noch Sinn, wenn man verliert, in einem Kampf ein schweres Foul zu begehen, wenn ich eh, so wie es läuft, am Gewinnen bin, würde ich nicht verstehen. Also das wäre eigenartig. Vor allem, wenn man die Konsequenzen bedenkt.
Aber da fragt man sich dann auch wieder, kann das nicht auch den Ruf von der Sportart ein bisschen zerstören? Oder wie ist das jetzt? Ich meine, da passieren Sachen, die sind nicht okay. Das ist ein illegales Knie gewesen. Haut das jetzt das Image von der Sportart MMA wieder um Jahre zurück?
Nein, ich denke nicht, weil es ist ein Kampf. Das muss alles sehr schnell gehen. Die beiden waren natürlich auch schon müde zu dem Zeitpunkt. Die haben schon ein paar Runden gekämpft auf hohes Tempo. Und gibt in jedem Sport Regelverstöße. Ich denke, solange die Regeln eingehalten werden, so wie sie sind, und nicht irgendwie verbogen werden aus Einzelinteressen, dann schadet das nicht, nein. Was zu diskutieren ist, finde ich, an dieser Regel ist, dass dem Kämpfer in dem Fall bei jedem schweren Foul wird im MMA die Möglichkeit gegeben, weiterzukämpfen. Statistisch ist es extrem dumm, weiterzukämpfen. Es kommt fast nie vor, dass jemand schwerstens gefoult wird, weiterkämpft und dann gewinnt. Egal, ob jetzt schwere Tiefschläge, schwere Eye-Pokes oder also Augenstiche oder auch dieses Knie zum Kopf. Hat auch Dana White mal auf einem UFC-Summit den Kämpfern gesagt, er hat gesagt, wir würden von euch nie verlangen, dass ihr weiterkämpft. Und übrigens, die Statistik ist so. Es ist halt, ja, jemanden, der gerade ein schweres Foul bekommen hat, der eine Gehirnerschütterung hat, aber Kämpfer ist, das heißt, der will normalerweise weiterkämpfen. Also Kämpfer machen keine Schwalben. Die musst du zwingen, dass sie aufhören, auch wenn es gegen ihr Interesse gerade geht. Und viel von der Kontroverse ist halt auch daraus entstanden, dass die Leute gesagt haben, ja, der hat nur so getan, als wäre es ein hartes Knie gewesen und er hätte einfach weiterkämpfen sollen, bla bla. Den Leuten möchte ich nur sozusagen den Denkanstoß geben. Der Kämpfer hat in dem Fall die Wahl, okay, er kann jetzt beeinträchtigt weiterkämpfen nach diesem schweren Foul, an dem er keine Schuld trägt. Also der ist gefoult worden, das ist dem einfach passiert. Und er kann wahrscheinlich verlieren, was heißt, dass er in der UFC das halbe Gehalt bekommt und was auch heißt, dass es für seinen Rekord und für sein Ranking sehr schlechte Auswirkungen hat. Oder er kann das doppelte Geld nehmen, er kann den Gürtel nehmen. Ja, fragt sich, was ihr tun würdet. Da geht es um sechsstellige Dollarbeträge plus das, was er beim nächsten Mal verdient durch den Gürtel. Ist natürlich nicht schön, niemand will den Gürtel so gewinnen, aber am Ende des Tages, wenn man die Wahl hat, schwer gefoult zu werden, dann entweder mehrere hunderttausend Dollar plus das nächste Mal auch mehrere hunderttausend Dollar zu bekommen oder nicht, fragt sich, was ihr tun würdet. Also ich sehe den Fehler in dem Fall eindeutig beim Regelwerk, weil wenn es ein schweres Foul ist, es sollte dem Kämpfer einfach diese Entscheidung aufgebürdet werden. Der ist in dem Fall die letzte Person, die entscheiden sollte, ob der weiterkämpft, ist er selbst. Der Schiedsrichter sollte es entscheiden und das Regelwerk sollte klar festlegen, bei Foul X geht's weiter und es gibt einen Punkteabzug. Bei Foul Y ist das Ding vorbei und ist Disqualifikation.
Vor allem, ich frage mich ja immer, wenn du durch bestimmte Kämpfe und Schläge am Kopf eine Gehirnerschütterung hast, da gibt es dann auch ja immer die Post-Fight-Interviews. Frage mich ja immer, warum interviewen sie da gerade jemanden, der eine Gehirnerschütterung hat? Wieso lässt man jemanden weiterkämpfen, wo du warst, der hat also einen, keine Ahnung, aus 20 cm Abstand ein Knie an den Kopf bekommen, dass du eine Gehirnerschütterung hast, ist ja, das kann sich jeder denken.
Irgendwie hat man dann kurz diesen Ehrenbonus und alle denken sich, oh, er ist so ein Krieger, er hat einfach weitergemacht. Aber dann, wenn er zu Hause sitzt mit seiner Frau und seinem Kind und einfach nur das halbe Geld verdient hat, kann er sich auch nichts zum Kaufen. Das sind Profis, die leben davon, die haben eine kurze Karriere. Und ich würde ihm absolut keinen Vorwurf machen. Und jeder, der ihm einen Vorwurf macht, soll sich wirklich fragen, was er an der Stelle getan hat. Also wenn es da einen Schuldigen gibt, unter Anführungszeichen, würde ich sagen, ist entweder der Jan, also der Gegner, der ihn gefoult hat, weil der hat es verursacht, und dann vielleicht noch das Regelwerk. Ja, nein, also ich denke im MMA, sowohl die Kämpfer als auch die Fans, und das verstehe ich natürlich auch, und es soll, der Bessere soll gewinnen. Und der Bessere war, ehrlich gesagt, in dem Fall einfach der Piotr Jan. Mhm. Kann man nicht diskutieren. Ich meine, auch wenn man sich die Zahlen anschaut, also der Sterling hat mehr Treffer gelandet laut Statistik, aber einfach, weil er doppelt so viele versucht hat.
Du hast da geschaut, die Takedowns?
Ja, einen von 17. Also sozusagen gibt Leute, die sagen, er hätte es noch gewonnen. Ich persönlich glaube nicht, dass es gewonnen hätte, ohne das Foul.
Das bringt uns jetzt ehrlich gesagt auch schon zu unserem eigenen Hauptkampf, weil wir möchten nämlich nur über Alexander Rakic und Thiago Santos sprechen. Das werden wir ein bisschen ausführlicher machen natürlich. Du trainierst im selben Gym wie der Alex. Ja, wie ist es so? Siehst du den Alex jeden Tag dort? Kannst du uns ein bisschen was erzählen von deinen Erfahrungen?
Also es ist so, dass ich habe 77 früher gekämpft, jetzt kämpfe ich 70. Der Alex ist ein wirklich großes Halbschwergewicht. Also ich würde sagen, wir trainieren eher so nebeneinander. Also Roberto ist sein Trainer und mein Trainer und Juri ist ein Boxtrainer, den teilen wir auch sozusagen. Und wir haben viele Trainingspartner gemeinsam, aber ich trainiere jetzt nicht mit dem Alex selber.
Wie ist er so im Training, was du so siehst?
Also ich kenne den Alex, seit ich damals ins Gym 23 gewechselt bin, vor 5 Jahren. Das ist eine Zahl, die ich erfunden habe, aber es stimmt ungefähr. Und ich würde sagen, das Erste, was einem am Alex auffällt, ist, er ist ein ruhiger Typ und er arbeitet hart. Das wird jeder, den man zum Alex befragt, der wird das sagen, dass es niemanden gibt in Wien, der so diszipliniert das verfolgt hat über die Jahre. Durch Verletzungen hindurch, egal was passiert ist, war wirklich einfach vorbildlich. Natürlich, der hat auch das Talent und die körperlichen Voraussetzungen und der hat auch früh genug begonnen. Aber das wäre, glaube ich, alles nicht ins Gewicht gefallen, wenn er nicht dieses unglaubliche Arbeitsethos hätte. Nämlich auch diese anderen Sachen, wo man als Kämpfer oft mal auslässt, Ernährung, sein Ausdauer, Krafttraining rundherum, diese ganzen kleinen Sachen, die wichtig sind, aber wo man echt mal, wenn man wo loslässt, ist es meistens dort. Und das hat er immer beinhart durchgezogen.
Sehr diszipliniert.
Extrem. Professionell diszipliniert. Also alles, jeden Cent, den Alex verdient und jeden Gürtel, den er gewinnt, kann man nicht sagen, dass es jemanden gibt, der es mehr verdient als er. Das Einzige, was der Alex besser machen könnte, ist, er ist, wie gesagt, sehr professionell. Bei den Interviews finde ich ihn etwas zu professionell. Mhm. Also er könnte ein bisschen mehr Blödsinn reden.
Er könnte sich ein bisschen was vom Darko abschauen.
Wahrscheinlich denkt er sich, der Michi und der Darko sollten weniger Blödsinn reden.
Ja.
Aber wenn mir irgendeine einen Hahn herbeigezogen eine Kritik zum Alex einfällt, dann wäre es so das, ja. Aber wenn das das Einzige ist, was einem einfällt, dass jemand das besser machen kann, dann... Ja.
Ist das alles eigentlich ein Kompliment an den Alex?
Ja, nein, also soll jetzt nicht nach Schleimerei klingen. Natürlich, wir trainieren lange im selben Gym und natürlich wir sind jetzt privat nicht irgendwie super eng, aber also der Alex, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der den Alex wirklich kennt, über seine sportliche Tätigkeit was Negatives sagen kann. Immer auch, er ist wirklich in jeder Hinsicht ein Vorbild. Also jeder junge Kämpfer in Wien, der es zu was bringen will und der glaubt, er arbeitet hart und er hat, was es braucht, um darauf zu kommen, der sollte sich echt den Alex mal anschauen und sich fragen, hey, bin ich bereit, dieses Level an Commitment da reinzubringen? Weil Talent und so, das haben nicht wenige. Es gibt viele gute junge Jungs, die da kommen und die kämpfen wollen und kämpfen können. Aber es über 10 Jahre so durchzuziehen, ist eine andere Geschichte.
Habt ihr das am Anfang schon gesehen, irgendwie, dass er sehr special ist und es vielleicht schaffen könnte, in die UFC zu kommen?
Ist bei einem Kämpfer immer ganz schwer. Wie gesagt, von 10 Kämpfern, die das Potenzial haben und wo die Sterne richtig stehen, schafft es vielleicht einer. Aber beim Alex war schon irgendwie klar, dass er was Besonderes ist. Und dass, wenn nicht Verletzungen oder schlechte Entscheidungen irgendwie von dem Weg wegholen, dass sich das ausgehen sollte.
Jetzt haben Santos und Alex Rakic, die haben beide Knieoperationen gehabt.
Ja, ich glaube, Santos sogar beide auf einmal nach dem John Jones-Kampf. Ja, und Alex hatte, glaube ich, auch zweimal das Kreuzband. Ja. Einmal war ich dabei, wie er verletzt wurde. Hat natürlich auch das Jahr Rehab durchgezogen wie niemand anderer. Also der war jeden Tag im Gym und hat dort seine Mobility-Sachen gemacht.
Also direkt nach der Operation gleich wieder aufgebaut.
Genau so, wie es ihm der Physiotherapeut und der Arzt wahrscheinlich gesagt haben. Also ja, nein, und es ist schon für viele Sportler, ist es eine lebensverändernde Verletzung. Ich hatte es selber zum Glück noch nicht, aber ich habe es bei vielen gesehen. Schon auch für die Großen schwierig, da voll zurückzukommen.
Ich frage mich immer, wie man es dann schafft, die Verletzung auszublenden und trotzdem Vollgas zu geben.
Ja, das fällt vielen schwer. Weil der Körper merkt, der Körper ist ja nicht dumm, der weiß, diese Situation hat mich verletzt oder das hat mir großen Schaden eingebracht. Das versucht er dann zu vermeiden oft. Auch die Angst natürlich ist auch ein traumatisches Erlebnis, wenn auf einmal dein Knie nachgibt. Ja.
Alex und Santos, die gehen beide im ATT in Florida, haben es trainiert auch schon gemeinsam. Ich habe ein Gerücht gehört, dass der Alex den Santos schon mal angenockt hat.
Man sagt ja unter Kämpfern, was im Sparring passiert, soll im Sparring bleiben.
Deshalb wird da nie drüber gesprochen.
Es wird natürlich ständig drüber gesprochen, das wird auch gefilmt. Ich kenne das Gerücht auch. Ich glaube auch, dass der Alex ihn am Boden damals zerlegt hat dort. Ich weiß aber auch, dass der Juri und der Alex großen Respekt vor Santos hatten vor dem Kampf. Völlig zu Recht. Also du hast da wieder ein paar Stats zusammengetragen.
Oh, Wahnsinn. Also der Santos, schaut euch mal ein paar Fotos von ihm an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Thiago Santos ist 37 Jahre alt, ein Rekord von 21-8. Du hast, glaube ich, am Anfang gesagt, er hat mehr K.O.s gehabt als der Alex Kämpfe in der UFC.
Ich glaube, er hat insgesamt mehr K.O.s in seiner Karriere als der Alex überhaupt MMA-Kämpfe hat. Ja, also
sein Spitzname ist auch Machete, also Hammer. Er hat einen fetten Hammer auf seiner Brust tätowiert und wenn man seine linke kassiert, ist das wirklich ein Hammer, habe ich gehört. Alexander Rakic, der Rocket Rakic, wie er oft genannt wird, 29 Jahre alt, 13-2 sei Fight Record. Santos hat 11 Kämpfe vorzeitig beendet. Extreme Legende auch schon in der UFC. Mit 37 jetzt nicht mehr der Jüngste, aber trotzdem noch extrem gut drauf. Das nach 2 Knieoperationen.
Noch 2 Knie-OPs mit 37, nochmal voll angreifen. Respekt.
Wir haben uns den Kampf natürlich beide angeschaut. Wir haben beide gezittert, Daumen gedruckt. Meine Daumen waren blau. Es ist echt immer sehr aufregend, wenn Alexander Rakic kämpft, weil erstens mal, es ist ein Wahnsinn, dass er überhaupt in der UFC ist, dass wir einen Österreicher haben, der jetzt in der Light Heavyweight Division auf Platz 2 ist. Das ist unglaublich. Und das dann sich anschauen zu können, daheim zu sitzen und du weißt, Alexander Rakic ist richtig gut. Du kannst jemanden anfeuern, das ist einfach ein echter Erlebnis.
Das ist schon, wenn das jemand ist, den man kennt, mit dem man trainiert hat und man sieht, okay, wie der da in Las Vegas ganz oben mitkämpft. Das ist schon also auch sehr inspirierend, weil Österreich ist jetzt nicht sozusagen das MMA-Mekka bis jetzt gewesen. Ist aber auch schön, gerade für die Jungen, dass sie sehen, hey, okay, egal, man glaubt manchmal, man hat nicht das alles, was man zum Training hier braucht. Und irgendwo jemand anderer hat mehr woanders oder bessere Trainer, bessere Partner, besseres Gym, bla bla. Und Alex hat aber einfach auch gezeigt, hey, nein, mit dem, was es hier gibt, wenn man hart arbeitet und wenn man seine Ausübung macht, dann ist es möglich.
Mhm. Hat's Maximum rausgeholt.
Plus natürlich immer so, du sagst, wenn man eine emotionale Verbindung hat zu jemandem, der kämpft, das ist fast aufregender für uns auch als selber kämpfen. Also wenn ein Kollege oder ein Freund von mir kämpft, das ist ganz, ganz aufreibend. Also ich bin am Rand von meiner Couch gesessen, war sehr angespannt.
Ja, es war auch für mich richtig hart, weil ich finde mal immer zu Santos auch halt bei den Kämpfen, die Santos hat. Und jetzt er gegen Alex. Ich muss ja sagen, der Kampf selbst, ich war so nervös, dass mir das gar nicht aufgefallen ist, dass der Kampf eigentlich sehr langweilig war. Aber ich war einfach nur froh, dass keiner von den zwei etwas passiert ist, dass beide wirklich körperlich fit sind und gesund sind, dass nichts wirklich Gröberes im Kampf vorgefallen ist, 3x5 Minuten. Wie hast denn du den Kampf erlebt?
Aber was genau meinst du mit langweilig?
Es war einfach nicht wirklich eine richtige Fetzerei wie sonst bei den anderen Kämpfen. Es war wirklich sehr, für mich halt, was ich gesehen habe, sehr taktisch, sehr viel abwarten, sehr viel abtasten natürlich. Es waren 2-3 gute Aktionen natürlich dabei, ein paar schöne Kombinationen. Aber man hat sich auch mehr erwartet, weil wir vom Alex schon sehr viel gesehen haben. Die ja. High Kicks, die richtig guten Calf Kicks noch mehr. Da haben wir schon sehr viele coole Sachen gesehen von ihm, die natürlich er jetzt da nicht wirklich gezeigt hat auf dem Niveau, wo wir es jetzt gewohnt waren. Wir sind ja jetzt sehr verwöhnt worden, ehrlich gesagt, bei den letzten Kämpfen vom Alex.
Ich glaube, das war so ein Fall, wo zwei wirklich brandgefährliche Striker, die haben beide gewusst, wer da zuerst müde wird, wer einen Fehler macht. Das ist wie wenn die mit Messern kämpfen würden. Ein Fehler und die sind einfach wirklich, da reicht ein Streifschuss und die sind weg. Ich fand es überhaupt nicht langweilig, weil gerade dieses Wissen, und man hat es auch beiden angemerkt, die waren beide die ganze Zeit bereit und haben nur auf einen Fehler gewartet und nur darauf gewartet, dass der andere jetzt reinkommt. Und es hätte jede Sekunde hätte es da übel knallen können. Ja, da war viel Respekt da. Ich habe es ein bisschen so gesehen, dass der Santos sich nicht getraut hat, in die Distanz vom Alex ganz einzubrechen, weil er gespürt hat, dass er wartet. Also der Alex hat sozusagen nur gewartet darauf, dass der Santos da jetzt, dass er zwingt, dass er reinkommt. Hat es dann nicht gemacht und dadurch hat der Alex es auf die Distanz gewonnen. Auch sehr schlau, dass der Alex nicht von Anfang an zu ringen versucht hat. Weil wie gesagt, wer da müde wird oder wer einen Fehler macht, der wäre da rausgetragen worden. Also das muss man sich vor Augen halten, das sind zwei völlig austrainierte, 100 Kilo schwere Weltklasse-Athleten. Wenn es da einmal scheppert, dann ist es vorbei. Der Santos hat ganz am Ende noch einen Schlag rausgelassen. Wenn der den Alex getroffen hätte, kann gut sein, dass der 10 Minuten später aufwacht und fragt, wie es gelaufen ist. Und ich muss auch dir sagen und allen anderen Leuten, die sich denken, warum hat Alex nicht mehr riskiert? Man muss sich mal vor Augen halten, was hat er riskiert. Ja, der sieht, okay, so wie der Kampf läuft, gewinne ich das ziemlich sicher. Also der Santos traut sich nicht in Distanz einzubrechen, ich mache mehr Punkte. Er kriegt wieder auch hier, er kriegt doppelt so viel bezahlt, wenn er gewinnt. Und das ist doch, ja, das ist viel Geld. Da geht es um viel Geld. Das ist die Frage von, hey, sitze ich mit meiner Frau und meinem Sohn auf der Couch und frage mich, was mache ich mit dem Geld? Oder sitze ich da und frage mich, hey, wie bezahle ich mein nächstes Trainingscamp? Und ja, seine Gesundheit riskiert er. Und natürlich, wenn er jetzt ein spektakuläres K.O. macht, vielleicht kriegt er den nächsten Title-Shot, ist aber auch nicht garantiert. Aber wenn er aufs Maul bekommt, kann er sich wieder hinten anstellen. Jeder, der kämpft und das Ganze ein bisschen taktisch und strategisch angeht, sollte das auch so machen. Also für wen und wofür das hätte es da riskieren sollen? Dafür, dass dann drei Fans nachher sagen, oh, Alex, so ehrenvoll, du hast alles riskiert. Und dieselben Fans, wenn er es riskiert und umkaut wird, sagen, er war eh immer schon schlecht und was macht er denn überhaupt? Ich meine, ich denke nicht, auf dem Level hat keiner Angst, aber die Frage ist halt wirklich immer, wofür geht man das Risiko ein? Riskieren sollte aus meiner Sicht immer der es gerade nötig hat.
Alex hat am Anfang schon gesagt, in einem Interview, dass er nicht genau weiß, Santos ist sehr unberechenbar. Er kann sehr vorgehen, dann wieder zurückgehen und warten. Du weißt wirklich nie, was kommt. Also da jetzt dann einfach nach vorne gehen und aktiv versuchen, den auszunocken, ist natürlich immer ein Risiko.
Er ist zwar 37, aber den letzten Kampf gegen John Jones hat John Jones richtig sterblich ausgesehen gegen Santos. So du sagst, der kann kicken, der kann schlagen, der kann es aus beiden Auslagen in Wirklichkeit. Du weißt bei dem auch nicht, was du vorher bekommst. Dann ist Vorsicht. Ja. Blöd ist, wenn du vorsichtig bist, wenn du es verlierst und dann sozusagen dich nachher fragen musst, hey, hätte ich gewonnen, wenn ich mehr riskiert hätte? Aber es war in dem Fall nicht so. Er hat es auf die Distanz gewonnen. Warum das Boot rütteln, wenn es gut fährt?
Was denkst du, kommt das nächstes für den Alex?
Ich denke, er hat die Option abwarten und dann gegen den Sieger von Blachowicz gegen Teixeira. Das wäre irgendwie, wenn jetzt er ist Nummer 2, Teixeira ist sozusagen Number One Contender und Blachowicz ist Champion. Wird ein bisschen dauern, weil der Blachowicz gesagt hat, er will erst in einem halben Jahr kämpfen. Ja. Vielleicht animiert ihn die UFC, dass es in 4 Monaten macht, aber dann wird der Alex halt wahrscheinlich erst in 9 Monaten seinen Titelshot kriegen. Weiß ich nicht, ob er die Geduld hat oder nicht. Oder er könnte natürlich dazwischen noch was anderes machen. Aber auch hier ist die Frage sozusagen, wofür? Mhm. Weil wenn er jetzt einen Weckhaut, okay, mehr als den nächsten Titelshot kann er nicht kriegen. Kann natürlich immer passieren, dass irgendjemand ein spektakuläres K.O. hinlegt und es ihm wegschnappt. Andererseits, wenn er jetzt wenn er verliert, dann ist der Titelshot auch weg.
Das Spannendste vom ganzen Kampf war ja dann eigentlich zum Schluss, wie Roberto den Alex dem braunen Gürtel gegeben hat. Hast du das erwartet? Habt ihr da schon ein bisschen im Training geredet?
Absolut nicht. Der Roberto ist ein ganz großer Überrascher. Also er hat auch damals, wo Alex den Purple Belt bekommen hat, habe ich den Brown bekommen. Und der Darko hat auch Purple bekommen. Und er hat es immer den anderen beiden gesagt über den, der ihn bekommt. Und dann sind wir alle überrascht worden. Das heißt, der Roberto ist ein extremer Ninja. Also ich habe nichts gewusst. Ich glaube, der Alex wird auch nichts gewusst haben. Was so ein MMA-Klassiker ist, früher die Brasilianer haben das viel gemacht, dass in Kämpfen, wo kein Jiu-Jitsu stattgefunden hat, das sind auch Jiu-Jitsu. Und war in dem Kampf ist natürlich kein Jiu-Jitsu vorgekommen. Ja. Aber bei so einem Gürtel geht es ja um die Arbeit, die du in den Jahren davor geleistet hast. Das heißt sozusagen, der Roberto weiß ja, was der Alex im Training macht und auf welchem Level er im Training grappelt. Und deswegen war das der Gürtel ist dann keine Belohnung für den Kampf, der nur eine Momentaufnahme ist, sondern für die ganze Arbeit, die davor passiert ist. Ja, ist schon immer als MMA-Kämpfer denkt man sich dann manchmal, ich brauche keinen Gürtel oder ich will nur den. Aber es ist schon, wenn dein Trainer sagt, hey, du bist jetzt sozusagen in meinen Augen ein Level gestiegen, ist schon immer ein emotional schöner Moment.
Santos hatte den schwarzen Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu. Wieso hat er das nicht drüber gebracht, dass er mehr was am Boden gegangen ist oder überhaupt, dass er mehr versucht hat, gegen Alex zu grappeln?
Ja, wobei, wer weiß, wie lange der jetzt schon sich mehr auf Striking konzentriert hat. Also gerade bei den Brasilianern, wenn die jung begonnen haben, vielleicht war der mit 25 schon Black Belt, hat dann aber entdeckt, dass er eigentlich lieber die Leute mit dem Hammer weghaut.
Funktioniert ein bisschen schneller.
Ja, ist weniger Arbeit fürs gleiche Geld oder wahrscheinlich für mehr Geld mit K.O.-Bonus. Ja. Das heißt, der kann schon grappeln. Man hat aber auch gegen Teixeira zum Beispiel gesehen, dass das Game hat halt auch Levels. Und natürlich, das Nächste ist, er hätte natürlich auch ringen müssen, damit er das BJJ einsetzen kann. Und da kommen wir wieder zurück zu der Alex ist, denke ich, der bessere Ringer von den beiden. Mhm. Und wenn er da reinshootet und dann landet er unten im Halbschwergewicht bei den beiden, wie gesagt, ein Fehler, müde werden, einmal schlechte Position, kann's schon aus sein.
Also, wie lange muss jetzt Alex da wieder trainieren, damit er einen schwarzen Gürtel kriegt?
Ich glaube, die offizielle Sperrfrist ist ein Jahr von Braun auf Schwarz. Das weiß in Wirklichkeit nur der Roberto. Ich habe meinen Brown Belt bekommen vor 2 Jahren.
Da gibt's ein schönes Video drüber von Mixed Martial Monkeys.
Ja, na, es war ein schöner Moment. Ich habe ihn vor 2 Jahren, ich glaube im Dezember vor 2 Jahren bekommen. Ich meine, wie gesagt, jeder hat sein eigenes Tempo. Aber der Roberto ist jetzt nicht unbedingt jemand, der es rasend eilig hat mit den Gürteln. Ist auch, Black Belt ist nicht Black Belt. Mhm. Junior dos Santos zum Beispiel oder jetzt auch hier der Thiago Santos. Wer weiß, die haben sicher mal auf Black Belt-Niveau gegrappelt. Aber wenn du es dann 10 Jahre kaum machst oder nur nebenbei machst, ist auch wieder was anderes. Da gibt es da draußen junge Blaugurte, die würden mich übel zusammenfalten, wenn es nur ums Grappling geht.
Michael, gibt es gerade irgendwelche Events oder Kämpfe in Österreich? Tut sich da was?
Aktuell ist der Dominik Schober auf dem Weg in Sonnige Bachrhein. Der kämpft für Brave gegen einen Südafrikaner, Chad Hanekom. Ich hoffe, dass der Typ den Podcast nicht hört. Ich glaube, der Dominik wird ihn übelst wegringen. Sorry, Dominik, dass ich dein Gameplan jetzt hier so verraten habe.
Jetzt muss das liefern danach.
Aber vielleicht war es auch ein Trick. Vielleicht wird der Dominik doch striken. Und wir haben nur gesagt, er wird ringen, weil wir wissen, dass er den Podcast hat.
Hauptsache, er gewinnt. Egal wie.
Kunst des Krieges. Nein, Dominik ist super motiviert, super vorbereitet. Es war ja so, dass bis auf den Alex wir Österreicher hier jetzt ein bisschen eine Nicht-Siegesserie hingelegt haben in unseren letzten Kämpfen.
Ja.
Und der Dominik wird jetzt hier den Kahn aus dem Dreck ziehen. Also Dominik kämpft am 27. am Samstag. Ansonsten ist momentan pandemiebedingt immer noch relativ ruhig hier.
Dann drücken wir ihm sehr die Daumen, wünschen mir ganz viel Glück und EK-Druck jetzt da von uns kommen. Er muss nur gewinnen.
Nein, Dominik, alle unsere Hoffnungen liegen auf dir. Du musst für Österreich tun. Aber fühl dich nicht unter Druck gesetzt.
Ja. Genau. Und dann gibt's eigentlich nur noch die nächsten UFC-Kämpfe. Die können wir auch noch kurz ansprechen. Die UFC Fight Night. Darren Till gegen Fettori am 10. April.
Ein europäisches Duell. Spannender Kampf.
Das freuen wir uns schon sehr. Dann UFC Fight Night. Whittaker gegen Gastelum. 17.04. Und am 24.04. haben wir ganz einen spannenden Hauptkampf. UFC 261. Kamaru Usman gegen Jorge Masvidal. Das Rematch.
Okay, Silvana. Wichtige Sache, damit wir auch ab und zu Unrecht haben, wenn wir diesen Podcast machen. Prognose abgeben. Nur die Main Events. Machen wir nur die Main Events, ja? Du darfst an. Wen hast du in den Main Events?
Ah, ich darf was aussuchen. Darren Till gewinnt gegen Fettori. Musst du. Dann natürlich Robert Whittaker gewinnt auch gegen Gastelum. Und das Usman gegen Masvidal. Es ist richtig schwer zu sagen, wer da gewinnt. Ich halt zu Masvidal.
Ja, nee, also der Vettori ist so ein bisschen ein Geheimtipp. Der schaut jetzt nicht irgendwie aufregend aus, aber alles, was er macht, ist super, ist simpel, aber extrem präzise und es passt auch richtig gut zusammen. Also der macht nicht viel, aber das, was er macht, ist gut. Ich glaube, dass der den Till entweder mit dem Ringen oder im Stehen, dass der weghaut. Whittaker ist natürlich wirklich gut. Schwierig gegen den zu tippen.
Ja.
Aber der Gastelum ist, wenn der hat Tage, wenn er auftaucht, wo er richtig, richtig stark ist. Also ich habe noch nie einen Kampf gesehen, wo der nicht irgendwie drin war. Ja, also wahrscheinlich wird es Whittaker. Ja. Aber mein Herz sagt irgendwie Gastelum.
Musst du eh sagen, weil ich habe Whittaker schon gesagt.
Ja, ich glaube, wir können auch den gleichen nehmen. Und ja, Usman gegen Masvidal, ich meine, Usman ist natürlich ein sehr dominanter Ringer, Nigerian Nightmare, super Athlet, schlauer Kämpfer auch, der weiß, wie man gewinnt, der weiß einfach, wie man gewinnt. Ich will aber auch, Masvidal ist sicher der Underdog in dem Kampf und ja, Street Jesus, ich hoffe, dass Usman getauft wird und sie ein drittes Mal machen.
Ja, Michael, herzlichen Dank, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Folgen des Fight Reports und es gibt ja immer 4 Folgen pro Monat. Das wird die allererste. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie wir das besser machen. Wir sind noch sehr in der Entwicklungsphase. Die nächste Folge gibt's am Ostermontag, am 5. April mit der Eva Vorarlberger. Schwerpunktthema im April ist Glaube, Religion und Kampfsport. Passend natürlich zur Osterzeit. Michael, feierst du Ostern?
Viele vergessen das. Ostern ist ja der höchste christliche Feiertag, weil Weihnachten ist halt der Geburtstag von Jesus. Aber geboren werden, ist jetzt, das haben wir auch alle zusammengebracht. Was aber nur er geschafft hat, ist halt Auferstehen.
Ja.
Ja, das heißt, Ostern ist so das christliche Fest eigentlich, also soll das christliche Fest sein. Aber Michael, warum Eier und Hühner und Hasen? Weil das Christentum hat das super schlau gemacht und hat einfach die heidnischen Feste genommen, in dem Fall ein Fruchtbarkeitsfest. Und hat einfach Jesus draufgegeben.
Das heißt, Mogelpackung eigentlich.
Ja, Weihnachten ist auch die Wintersonnenwende. Aber sie haben es einfach schlau gemacht. Die haben nicht viel geändert. Haben gesagt, ja, okay, wir behalten das Fest auf demselben Datum. Aber ab jetzt ist der Geburtstag von Jesus. Oder
neue Marke. Okay.
Ja,
so
genau.
So wie ein neues Logo verkauft sich besser.
Ja, sie haben es einfach gerebrandet. Richtig schlau. Bin katholisch aufgewachsen. Bin aber jetzt nicht Teil der Amtskirche. Sorry, Mom.
Kannst die Steuern nicht zahlen mit deinem Fightgehalt.
Ich will das absolut nicht bezahlen. Nein. Also von keinem Gehalt, das ich beziehe, möchte ich das bezahlen. Nein.
Du bist in der katholischen Schule gegangen, hast du gerade
mal erwähnt. Das ist wahr. Ich war, ich habe sogar einen Einser gehabt in Religion in meinem Maturazeugnis. Habe viel Zeit damit verbracht, die Bibel zu lesen im Religionsunterricht. Vor allem das Alte Testament. Falls ihr mal, aber ich würde es nicht vorm Einschlafen lesen. Also falls ihr mal ein paar wirklich abgefahrene Geschichten lesen wollt, wo Leute ziemlich übel mitgenommen werden. Noch viel übler als Megan Anderson im Amanda Nunes-Kampf. Altes Testament.
Okay.
Will jetzt hier nicht abschweifen, aber bevor Gott dann so ein Hippie geworden ist im Neuen Testament, im Alten Testament, da hat er nicht mit dich umspringen lassen. Da war es so, opfer deinen Sohn hier, Schwefel und Feuer da. Das war schon ziemlich
Wahnsinn,
ziemlich, bevor ziemlich
das jetzt viel zu weit geht und einen Fight Report noch ein Interview anhängen.
Ich habe diesen Link nicht ganz verstanden. Wolltest du damit sagen, halt dein Maul?
Na, so wollte ich es nicht sagen, aber liebe Zuhörer, frohe Ostern.
Frohe Ostern.
Wir hören uns im April wieder und bleibt bis dahin unschlagbar ehrlich. Dankeschön.